Hallo und herzlich willkommen zur Cannstatt Study Hour hier auf www.julmediatv.de. Ein herzliches Willkommen auch allen Zuschauern auf Amazing Discoveries zur dritten Folge unserer Serie über die beiden Petrusbriefe. Heute mit dem Thema ein königliches Priestertum. Wir bereiten uns damit vor auf das Bibelgespräch am 15. April und wollen gemeinsam die ersten 10 Verse aus dem zweiten Kapitel des Buches 1. Petrus studieren. Wir haben viel vor, es sind intensive Verse mit vielen interessanten biblischen Wahrheiten, die es zu entdecken und auch dann anzuwenden gilt. Und bevor wir da so richtig beginnen, wollen wir natürlich ein Gebet sprechen und dazu lade ich dich, lieber Freund, liebe Freundin, ein. Lieber Vater im Himmel, hab du Dank für dein wunderschönes Wort und für die Kraft, die du dort hineingelegt hast. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt diesen ersten Petrusbrief, das zweite Kapitel, die ersten 10 Verse lesen und studieren, dass du uns die Weisheit schenkst, die du versprochen hast, dass es dein Wort ist, das zu uns spricht und dass dieses Wort in seiner Schönheit und Kraft unser Leben verändert, dass wir dich und deinen Charakter dort erkennen und verändert werden für ein Leben, das dir wohlgefällt. So möchten wir dich bitten, dass du jetzt alle Störende fernhältst und durch dein Wort zu uns sprichst. Im Namen Jesu. Amen. 1. Petrus Kapitel 2 und dort ab Vers 1. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Im ersten Kapitel hat Petrus das Evangelium beschrieben. Wir haben das ja angeschaut, dass wir nicht erlöst sind mit vergänglichen Dingen, sondern durch das kostbare Blut des Christus. Und dann etwas später wird gesagt, dass wir wiedergeboren sind durch das Wort Gottes, das lebendige Wort, das bleibt, das in Ewigkeit ist. Nachdem also Petrus im ersten Kapitel, in diesem ersten Abschnitt, gezeigt hat, wie wir erlöst werden, was Gott für uns tut, beschreibt er jetzt in diesen 3 Versen, die wir gerade gelesen haben, die Reaktion des Gläubigen auf dieses Evangelium, das, was wir tun sollen, wie wir darauf antworten. Er sagt, dass wir etwas ablegen sollen. Und zwar nicht nur prozentual. Er sagt, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdung. Wer das Evangelium von Christus kennenlernt und annimmt, ist aufgefordert, Dinge nicht nur anzunehmen, nämlich die Güte und die Gnade Gottes, sondern auch Dinge abzulegen. Bosheit. Und den Betrug, Heuchelei, Neid und Verleumdung. Diese Idee, dass der Gläubige etwas abzulegen hat, ist nicht neu. Schauen wir mal in Hesekiel 18 und dort Vers 31 und Vers 31, Hesekiel 18 und dort Vers 31. Dort heißt es: Werft alle eure Treulosigkeiten, die ihr verübt habt, von euch ab und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist, denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Eine ganz ähnliche Idee, die Petrus auch sagt. Werft das alles von euch weg. Wer ein neues Herz bekommt durch Gott, wer einen neuen Geist empfängt, der muss auch das, was vorher an Sünde in seinem Leben gewesen ist, wegwerfen, wegwerfen wollen. Im Neuen Testament finden wir dieselbe Idee in Römer 13 und dort Vers 12, Römer 13 und dort Vers 12. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe, so lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Es ist beides wichtig, nicht nur das Anlegen der Lichtwaffen, sondern auch das Ablegen der Finsterniswerke. Und insbesondere, weil der Tag der Wiederkunft nahe rückt, so der Paulus. Wenn wir also glauben, dass wir direkt kurz vor der Wiederkunft stehen, dass Jesus sehr bald wiederkommen kann, ist es wirklich wichtig, die Werke der Finsternis abzulegen. Andere Stelle schreibt der Paulus ebenfalls davon, Epheser Kapitel 4 und dort Vers 22. Epheser 4, Abvers 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Warum sollen wir das Alte ablegen? Weil es sich verdirbt. Vers 23, dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, den Gott entsprechend geschaffen, der Gott entsprechend geschaffen ist, in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Hier ist also ein Austausch. Das Alte soll abgelegt werden und das Neue soll angezogen werden. Das ist ein Erneuerungsprozess, das braucht auch Zeit, ja. Vers 25 wird dann sehr konkret, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Jemand, der den neuen Menschen anzieht, muss den alten ablegen, er muss die Lüge, die Übertretung des Gesetzes, die Gesetzlosigkeit ablegen durch die Kraft Gottes. Das Evangelium besteht nicht nur darin, dass wir Gottes Gnade annehmen, sondern dass durch seine Kraft wir auch die Sünde, den früheren Wandel ablegen. Kolosser 3 macht deutlich, dass das durchaus einen Kampf bedeutet. Kolosser 3 und dort ab Vers 5. Kolosser 3 ab Vers 5, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, jetzt werden sie aufgezählt, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Man kann also nicht gleichzeitig zwei Herren dienen, man kann nicht gleichzeitig Gott dienen und weiter willentlich die Sünde festhalten und in ihr leben. Vers 7, unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt Vers 18, jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Das ist also keine Einzelidee von Petrus. Das zieht sich durch die Bibel. Wir sollen die Dinge ablegen. Das bedeutet einen Kampf. Diese Glieder, wie sie genannt werden, sollen getötet werden durch den Geist. So macht es Paulus ja auch im Römerbrief deutlich. Schauen wir noch Hebräer 12 und dort Vers 1. Hebräer 12, Vers 1, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Dieses Ablegen erfordert Ausdauer, es ist ein Kampf, ja, aber die Bibel sagt, wir sollen jede Last ablegen und die Sünde. Wie tun wir das? Indem wir uns selbst anstrengen und vor Gott irgendwie zeigen, wie toll wir sind? Nein, indem wir hinschauen, sagt der Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und daran zeigt sich, dass Gott hier ein ganzes Werk in uns tun möchte. Jakobus 1 und dort Vers 21, noch ein weiterer Vers zu diesem Gedanken. Jakobus 1 und dort Vers 21. Dort lesen wir, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Also es reicht nicht aus, einfach einen Teil der Bosheit abzulegen, vielleicht den Lieblingsteil der Bosheit. Man gibt es ja die Idee, dass man nicht alle Sünde ablegen muss, nur die Lieblingssünde. Nein, hier heißt es auch, den Rest von Bosheit, der vielleicht noch da ist, soll abgelegt werden. Und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. Also hier sehen wir wieder diese beiden Dinge. Etwas muss abgelegt werden, etwas muss angenommen werden. Das Wort Gottes, von dem ja auch Petrus im ersten Kapitel schreibt, durch das wir wiedergeboren werden, das uns auf das Blut Christi hinweist, das soll angenommen werden und gleichzeitig soll all das andere, was an Sünde in unserem Leben ist, abgelegt werden. Zurück zum Petrus. 1. Petrus 2, Vers 2. Er sagt hier, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Petrus sagt uns, dass wenn jemand tatsächlich wiedergeboren ist, wird er ein echtes Verlangen nach dem Wort Gottes haben. Hast du, lieber Freund, liebe Freundin, hast du ein echtes Verlangen nach dem Wort Gottes? Wenn nicht, könnte es sein, dass da vielleicht noch Dinge wie Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid oder Verleumdung in deinem Leben sind, die du nicht ablegen willst und die demzufolge deine Lust, deine Freude am Wort Gottes hindern. Die Botschaft von Petrus von uns ist deutlich, wenn es etwas gibt, was in diese Kategorie fällt, Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, Verleumdung, lass es uns ablegen. Stattdessen das Wort Gottes begierig aufnehmen, danach sich darauf freuen, es studieren wollen, weil durch dieses Wort wir wachsen. Selbst wenn wir nur ganz frisch im Glauben sind, kleine Kindlein, wie es hier heißt, neugeboren, dann wachsen wir durch das Wort. Interessanterweise sagte der Petrus nur wenige Verse vor in Kapitel 1, Vers 23, dass durch dieses Wort Gottes wir nicht nur wachsen, sondern schon wiedergeboren sind. Vers 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Also das, was uns wiedergeboren hat, soll uns auch stärken und wachsen lassen. So wie wir zu Christus gekommen sind, so können wir auch in ihm bleiben. Der Prozess, die Methoden sind immer dieselben. Die unverfälschte Milch ist die Milch des Wortes wird nach anderen übersetzt auch die vernünftige Milch. Das hat damit zu tun, dass das Wort Logikos hier steht, was von Logos kommt, Wort, aber auch vernünftig bedeutet, wie zum Beispiel in Römer 12, Vers 1, wo es von dem vernünftigen Gottesdienst spricht, dem Logikos. Von dieser begehrenswerten Eigenschaft des Wortes Gottes spricht schon das Alte Testament, zum Beispiel berühmterweise Psalm 19. Dort lesen wir in Psalm 19 und dort ab Vers 8 das Gesetz des Herrn. Und hier sind nicht nur die 10 Gebote gemeint, sondern die ganze Weisung Gottes, die 5 Bücher Mose, die Tora, die Bibel sozusagen im weitesten Sinne. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie allesamt sind gerecht. Und dann heißt es hier in Vers 11, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Lieber Freund, liebe Freundin, ist dir das Wort Gottes süß wie Honig? Machst du diese Erfahrung wie unsere Pioniere, wie das in Offenbarung 10 beschrieben ist, dass sie das Wort Gottes verschlungen haben, weil es ihnen süß im Mund war? Die Idee, dass wir im Glauben wachsen, findet sich an vielen Stellen der Bibel. Wir wollen heute mal hier nur einige wenige Verse rausgreifen, zum Beispiel in Hiob 17. Hiob 17 und dort Vers 9. Hiob 17, Vers 9. Aber der Gerechte wird an seinem Weg festhalten und wer reine Hände hat, dessen Kraft nimmt zu. Wer durch Gott reingewaschen wird, wer wiedergeboren wird, wer durch das Blut Jesu gereinigt ist, der hat, bekommt nicht nur Kraft, sondern seine Kraft nimmt zu. Wie bei einem Kind auch die Kraft von Jahr zu Jahr zunimmt. Ähnlich drückt es auch der weise Salomo aus in Sprüche und dort Sprüche 4, Vers 18. Aber der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, der immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Da ist ein Wachstum im Glauben, eine Zunahme an Erkenntnis. Durch das Wort sollen wir wachsen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Freund, liebe Freundin, ob du das Gefühl hast, ob du siehst, dass du in deinem Glauben in der letzten Zeit gewachsen bist. Wenn das nicht der Fall ist, wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du stagnierst, dass es vielleicht sogar rückwärts geht, könnte es sein, dass du dieses wunderbare Wort, die Milch, die dich nähren soll, etwas vernachlässigt hast. Das Wachstum, was wir erleben als Christen, ist nicht einfach ein Selbstzweck. Paulus sagt uns in Epheser 4 und dort Vers 15, Epheser 4 und dort Vers 15, dass es ein Ziel gibt. Epheser 4, Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Das Wachstum hat ein Ziel und das Ziel ist Christus. In allen Stücken, in allen Bereichen unseres Lebens sollen wir wachsen hin zu Jesus. Denn das Wort Gottes weist auf Jesus. So sagt es Jesus selbst in Johannes 5, Vers 39, als er gesagt hat, forscht in der Schrift, denn ihr meint, in ihr ewiges Leben zu haben, und sie ist es, die von mir zeugt. Oder die Schriften sind es, die von mir zeugen. Wenn wir das unverfälschte Wort Gottes studieren, werden wir wachsen immer mehr in das Ebenbild von Jesus. Und es gibt noch eine zweite Dimension dieses Wachstums und die wird deutlich, wenn man den 2. Thessalonicher aufschlägt. 2. Thessalonicher Kapitel 1 und dort Vers 3. 2. Thessalonicher 1, Vers 3. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Wenn der Glaube wächst, dann wächst auch die Liebe zueinander. In der Gemeinde, unter den Gläubigen, zwischen Bruder und Schwester. Und ist das vielleicht ein Grund, dass es so oft Streit und emotionale Kälte in den Gemeinden gibt, weil das echte geistliche Wachstum, das durch das Wort Gottes kommt, vernachlässigt ist? Dass wir nicht mehr begierig sind, zu erfahren, was das Wort uns noch alles zu sagen hat, weil wir vielleicht meinen, schon alles zu wissen und einfach aus dem Bauch heraus so urteilen zu können. Wenn wir wieder werden wie die Kinder und unser Bedürfnis sehen, wachsen zu müssen, dann werden wir aus dem Wort Gottes nicht nur zu Christus hinwachsen, sondern auch zueinander in der Liebe. Ich glaube, das muss dringend geschehen. Zurück zum Petrus, dort heißt es ja in Vers 3, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, jemand, der wiedergeboren ist, der weiß, nicht nur durch intellektuelles Anlernen angelesen haben, sondern durch Erfahrung, dass Gott freundlich ist. Das Wort, die Freundlichkeit, die hier im Griechischen angesprochen ist, ist nicht einfach nur eine Eigenschaft, die passiv ist, sondern es geht um eine aktive Freundlichkeit, eine Freundlichkeit, die sich einbringt, die etwas in meinem Leben bewirkt. Jeder, der Gott, sich für Gott entschieden hat, weiß, dass Gott freundlich gehandelt hat in meinem Leben. Ich kann sagen, dass Gott in meinem Leben so viel Gutes getan hat, wie jemand das mal ausgedrückt hat. All das Gute kommt von Gott in meinem Leben und all die Schwierigkeiten habe ich mir selbst eingebracht. Gott ist unschuldig in meinem Leben. Und er ist wirklich freundlich. Kannst du das auch sagen, lieber Freund, liebe Freundin, dass Gott freundlich zu dir ist? Gehen wir weiter. 1. Petrus, Kapitel 2 und dort ab Vers 4 jetzt. Das heißt es, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott, aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zuschanden werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Das ist vielleicht so eine der Kernpassagen heute hier und eine der wichtigsten Aussagen auch im Petrus, in den Petrusbrief hier. Es geht um diesen Stein, um den lebendigen Stein. Und Petrus zitiert hier einige Bibelverse aus dem Alten Testament und macht damit deutlich, wie wir auch schon gesehen haben, dass für ihn das Wort Gottes absolutes Fundament ist. Ich betone das immer wieder mit dem Wort Gottes hier, weil dadurch deutlich wird, dass Petrus wusste, was der Schlüssel ist, den er von Jesus bekommen hat. Der Schlüssel war nicht eine Autorität aus eigenem Gutdünken, Sünden vergeben zu können, sondern die Autorität war das Wort, oder der Schlüssel war das Wort Gottes. Und deswegen finden wir immer wieder den Petrus von dem Wort sprechen. In Kapitel 1, wo es heißt, dass wir durch das Wort wiedergeboren werden. Hier, dann Kapitel 2, dass durch das Wort wir heranwachsen, dass das Wort Gott, er zitiert hier das Wort Gottes immer wieder als Grundlage seiner Aussagen. Der Petrus hat wirklich verstanden, was der Schlüssel ist, nämlich das Wort Gottes, und darauf baut er seine Lehre auf. Und wir wollen jetzt hier diese Verse etwas genauer untersuchen über diesen lebendigen Stein. Nun, zunächst einmal heißt es hier, da ihr zu ihm gekommen seid. Dahinter verbirgt sich eine Idee, die auch im Alten Testament und im Neuen immer wieder auftaucht, nämlich, dass wir zu Gott kommen sollen. Wir sind eingeladen. Gott lädt uns immer wieder ein, zu ihm zu kommen. So schon in Jesaja 55 und dort Vers 3. Jesaja 55, Vers 3. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben, denn ich will euch einen ewigen Bund gewähren. Die Gnadengüter Davids, die zuverlässig sind. Gott sagt, hört mir doch zu, kommt zu mir, dann werdet ihr leben. Berühmt sind natürlich die Worte von Jesus in Matthäus 11 und dort Vers 28. Dort heißt es, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Noch ein schönes Wort von Jesus aus Johannes 6 und dort Vers 37. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Bist du zu Gott gekommen? Jesus lädt dich, mich, jeden einzelnen Menschen ein. Er sagt, wer zu mir kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Da ist niemand, der aufrichtig mit tiefster Überzeugung des Herzens zu Jesus kommt und seine Not sieht und seine Bedürftigkeit erkennt und der dann abgewiesen wird. Nie, nie, nie passiert das. So viele Menschen gehen gar nicht, weil sie glauben, unwürdig zu sein oder glauben vielleicht keine Notwendigkeit zu haben. Aber jeder, der kommt, jeder, der diese Einladung annimmt, wird nicht abgewiesen. Das ist die gute Nachricht. Stattdessen musste Jesus feststellen, dass viele Menschen zwar in der Bibel lesen, das Wort Gottes intellektuell kennen, aber nicht zu ihm kommen. Johannes 5, Vers 40, nachdem er sagt, ihr erforscht die Schriften, und weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben, Vers 40, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und Petrus spricht zu diesen Gläubigen und sagt, ihr seid zu ihm gekommen. Er ist der lebendige Stein. Er ist das Leben. So sagt er in Johannes 11, Vers 25. Dort heißt es, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. An anderer Stelle sagt er natürlich auch in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Christus ist unser Leben, so hat es auch der Paulus formuliert in Kolosser 3 und dort Vers 4, wenn der Christus, unser Leben, offenbar werden wird. Jesus ist mein Leben und Jesus ist dein Leben, lieber Freund, liebe Freundin. Jesus ist nicht einfach nur ein Vorbild, er ist nicht einfach nur ein Prophet oder Religionsstifter oder ein guter Lehrer. Jesus ist unser Leben. Und wenn er unser Leben ist, dann wäre es sehr töricht, ohne ihn leben zu wollen, denn dann lebt man ein Leben ohne Leben. Jesus Christus ist unser Leben, er ist der lebendige Stein. Petrus bezieht sich diesem ganzen Bild von dem Stein, der dann zum Eckstein wird, der auch ein Stein des Anstoßes ist, auf einen Vers, den er dann später auch gleich zitiert, wie wir gesehen haben, aus dem Alten Testament, den wir in Jesaja 28 finden. Jesaja 28 und dort Vers 16. Vers 6, Verzeihung. Jesaja 28 und dort Vers 16. Das heißt es, wir können jetzt ab Vers 15 lesen, des Zusammenhangs willen. Vers 15, weil ihr sprecht, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und einen Vertrag mit dem Totenreich gemacht. Wenn die überschwemmende Flut daherkommt, wird sie nicht zu uns gelangen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Darum, Vers 16, so spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion, also in Jerusalem, einen Stein, einen bewährten Stein. Das Hebräische heißt eigentlich wörtlich einen Stein der Bewährung. Also einen Stein der Prüfung. An diesem Stein soll sich das Volk bewähren. Und wenn es sich nicht bewährt, wird es fallen. Einen Stein der Bewährung, einen kostbaren Eckstein, der aufs Festeste gegründet ist. Wer glaubt, der flieht nicht. Also Gott sagt, hier gibt es, spricht er vom Volk Gottes. ja, in Jesaja 28, die der Meinung sind, dass egal wie verdorben sie innerlich sind, dass es ihnen kein Unheil widerfahren wird, weil sie ja das Volk Gottes sind. Und Gott sagt, ich werde einen Prüfstein in Zion legen. Und an diesem Stein wird sich entscheiden, wer gerettet und verloren wird. Und das Entscheidende an diesem Stein ist, dass er ein festestes Fundament ist. Und wer glaubt, der wird leben. Dieser Stein des Anstoßes ist also nicht da, damit wir drüber stolpern. Er ist eigentlich ein Stein, an dem offenbar wird, ob wir glauben oder nicht. Nun, bleiben wir in Jesaja und gehen diesen Gedanken mal ein bisschen weiter durch. In Jesaja Kapitel 8 und dort Vers 14. Lesen wir Vers 13. Jesaja 8, Vers 13 und 14. Den Herrn der Herrscher, den sollt ihr heiligen. Er soll eure Furcht und euer Schrecken. So wird er, also Gott, zum Heiligtum werden, aber zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Fallstrick und zur Schlinge für die Bewohner von Jerusalem. Dieser Stein des Anstoßes, von dem er dann später in Jesaja 28 spricht, ist Gott selbst. Er sagt, der Herr der Herrscher, er wird zum Heiligtum und zum Stein des Anstoßes. Das ist so schön, weil hier deutlich wird, dass es sich dann natürlich im Neuen Testament hier um Jesus handeln muss, weil Jesus von sich selbst sagt, dass er das Heiligtum ist. Er sagt, brech diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und er, Jesus, ist der Stein des Anstoßes. Und wenn man diesen Vers dann richtig versteht, sieht man, Jesus ist Jahwe auch. Denn der Herr ist dieser Stein des Anstoßes. Wir wissen aus Daniel 2, Vers 34 und 45, wir haben jetzt keine Zeit aufzuschlagen, dass Jesus als ein Stein in der Prophetie repräsentiert wird, unter anderem, wenn es dort um die Wiederkunft geht und die Aufrichtung des ewigen Reiches Gottes. Aber es gibt noch andere Stellen im Alten Testament, wo offensichtlich Jesus als ein Stein dargestellt wird. Eine andere Stelle, die auch beim Petrus dann mit zitiert wird, ist Psalm 118. Psalm 118 und dort Vers 22 und 23. Psalm 118, Vers 22 und 23, dort heißt es, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Hier haben wir einen ganz klaren prophetischen Vers, den Jesus später ausgelegt hat. Selbst in Matthäus 21 und wir können das kurz nachschlagen, Matthäus 21 und dort Vers 42. Matthäus 21, Vers 42. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr noch nie in den Schriften gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, vom Herrn ist das geschehen und es ist wunderbar in unseren Augen. Vers 43, darum sage ich euch, und jetzt Achtung, liebe Freunde, das Reich Gottes wird von euch genommen werden und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. In diesem Gleichnis beschreibt Jesus das Volk Israel. In Matthäus 21 geht es ja um, ab Vers 33, um das Gleichnis vom Weinberg. Dieses Bild vom Weinberg geht zurück auf Jesaja 5, wo es eindeutig der Weinberg auf Israel bezogen wird. Jesus macht deutlich, dass die Hüter des Weinbergs einen Knecht nach dem anderen vom Weinbergbesitzer getötet haben. Das ist ein Bild dafür, dass die Israeliten all die verschiedenen Propheten getötet haben. Dann sendet der Weinbergbesitzer seinen Sohn, ein Bild für Jesus. Und auch der wird umgebracht, als man erkennt, dass es sich dabei um den Erben handelt. Und dann stellt Jesus die Frage, was wird wohl mit diesem Weinberg, den Weingärtnern, was wird mit geschehen? Und dann wird deutlich, dass dieser Weinberg anderen Weingärtnern verpachtet wird. Der Weinberg selbst, die Botschaft vom Reich Gottes, wird anderen gegeben werden. Und an dieser Stelle, die sich bezieht auf die Verwerfung Jesu Christi, die Verwerfung des Steines, fügt Jesu als Erklärung an, dass das Reich Gottes von den jüdischen Obersten genommen wird und einem anderen Volk gegeben wird. Bei Petrus werden wir gleich sehen, dass er genau dieselbe Prophezeiung nimmt, nämlich der Stein, der von den Bauleuten verworfen worden ist, der zum Eckstein geworden ist, und er dann zu den heidnischen Christen sagt: Ihr seid jetzt dieses Volk. Ihr seid jetzt das Volk Gottes. Euch ist das Reich Gottes, die Botschaft vom Wort Gottes, übergeben worden. Das heißt, diese Verwerfung des Ecksteines ist ein entscheidendes Konzept in der Frage, wer ist das Volk Gottes und ist Israel heute noch das Volk Gottes, ja oder nein? An dieser Stelle wird es sehr deutlich, Jesus ist unmissverständlich. Das Volk Gottes ist jetzt das, wo Christus der Eckstein ist. Könnte man mehr dazu sagen, aber wir lassen es mal hierbei und gehen zurück zu 1. Petrus. Dieser lebendige Stein ist von Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt und kostbar, so heißt es in Vers 4. Interessant ist, dass wir im selben Kapitel, im selben Buch, Kapitel 1, Vers 19, auch von dem kostbaren Blut Jesu Christi gelesen haben. Schauen wir in Vers 5, in 1. Petrus 2, Vers 5. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Also Christus ist der Eckstein, aber viele andere Steine sollen darauf gebaut werden, sodass ein geistliches Haus gebaut wird, wo Opfer dargebracht werden, geistliche Opfer. Das heißt, es soll ein geistlicher Tempel gebaut werden. Und das erinnert uns an 1. Korinther 3, Vers 16 zum Beispiel. 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Wir sind ein Tempel Gottes, so auch Epheser 2, Vers 20. Epheser 2 und dort Vers 20. Aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Also Christus der Eckstein, andere Fundamente sind auch die Propheten und die Apostel. Und dann heißt es Vers 21, also wir werden da aufgebaut, jeder Einzelne von uns ist ein Baustein in diesem Tempel, Vers 21, in dem der ganze Bau gefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde ist ein geistlicher Tempel. Uns wird gesagt in der Offenbarung, dass Jesus Christus uns zu Königen und Priestern macht und wir, so sagt der Petrus, sollen geistliche Opfer bringen. Die Bibel sagt nirgendwo, dass die Opfer abgeschafft sind, sie sind nur transformiert von buchstäblichen Opfern zu geistlichen Opfern. Genauso wie es von dem irdischen Heiligtum zu einem himmlischen Heiligtum gegangen ist, von dem buchstäblichen Lamm zum geistlichen Lamm, von dem buchstäblichen Israel zum geistlichen Israel, von dem irdischen Jerusalem zum himmlischen Jerusalem, so geht es jetzt auch von den buchstäblichen Opfern zu den geistlichen Opfern. Und schon im Alten Testament war die Idee von geistlichen Opfern nicht fremd. Schauen wir mal in Psalm 141. Psalm 141 und dort Vers 2. Psalm 141 und dort Vers 2. Lass mein Gebet wie Räucherwerk gelten vor dir. Damit erklären wir natürlich immer sehr gerne und richtigerweise, dass der Räucheraltar ein Symbol für das Gebet ist. Aber das heißt natürlich auch, dass schon zu alttestamentlichen Zeiten das Gebet selbst ein geistliches Opfer war. Gebet ist ein geistliches Opfer. Anderes Beispiel, Hosea 14 und dort Vers 3. Hosea 14 und dort Vers 3. Nehmt Worte mit euch und kehrt um zum Herrn, sprecht, vergib alle Schuld und nimm es gut auf, dass wir dir das Opfer unserer Lippen bringen, dass wir schuldig sind, wörtlich sogar der Stier oder die Stiere unserer Lippen, so wie man damals Stiere brachte, soll man schon hier im Alten Testament ein Sündenbekenntnis ablegen. Das Sündenbekenntnis, das aufrichtige, vom Heiligen Geist gewirkte Sündenbekenntnis, die Zerknirschung über die eigene Sünde angesichts der Heiligkeit Gottes ist ein geistliches Opfer. Es ist wie ein Stier, den man opfert. Das heißt, das ganze Opfersystem des Alten Testaments ist eigentlich nur ein Hinweis auf diese Dinge wie Gebet und Sündenbekenntnis, die wir heute noch praktizieren sollen. Und noch ein Beispiel für geistliche Opfer, Hebräer 13 und dort Vers 15 und 16. Wir haben nicht Zeit, alle Verse hier im Sendemanuskript anzuschauen, aber könnt ihr dann selbst noch studieren. Hebräer 13, Vers 15 und 16. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wohlzutun und mitzuteilen vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Hier haben wir zwei weitere geistliche Opfer. Das eine ist das Lob Gottes, der Dank für das, was er getan hat und für uns tut und noch tun wird. Und das zweite ist Gutes tun. Dinge wohlzutun, mitzuteilen, anderen zu helfen. Auch das ist ein Opfer. Und wir haben das an anderer Stelle schon mal betont, aber wollen das nochmal wiederholen. So wie damals im Alten Bund die Opfer ein Hinweis waren auf den kommenden Messias und Glauben ausdrücken sollten und sichtbar machen sollten, was die Gläubigen glaubten, genauso sind die geistlichen Opfer ein Hinweis zurück auf das, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist und sollen sichtbar machen, was die Gläubigen glauben. So wie damals das Opfersystem missbraucht worden ist und einfach als bloße Zeremonie, als bloße Form degeneriert ist, so können auch diese Dinge, das Lob Gottes, der Gehorsam, die guten Werke, selbst Sündenbekenntnis und Gebet zu einer bloßen Zeremonie degenerieren. Opfer sind nicht schlecht, aber Opfer sind nur dann wirklich sinnvoll, wenn sie auf das wahre Opfer hinweisen und im Glauben auf dieses wahre Opfer gebracht werden und wenn sie Glauben ausdrücken und nicht einfach nur eine Zeremonie. Und genauso ist es mit diesen geistlichen Opfern, die im geistlichen Tempel der Gemeinde gebracht werden sollen. Das ist eigentlich eine sehr interessante Idee, es würde sich lohnen, darüber mehr darüber nachzudenken. Vielleicht kannst du das, lieber Freund, liebe Freundin, auch zu Hause einfach selbst noch tun, was das bedeuten würde, wenn die Gemeinde ein geistlicher Tempel ist, in dem diese geistlichen Opfer dargebracht werden. Welche praktischen Schlussfolgerungen sich dann aus dem ganzen Opferdienst, dem Heiligtumsdienst des Alten Testamentes übertragen lassen würden in unsere heutige Zeit, unser geistliches Leben, unser persönliches Glaubensleben, in das Gemeindeleben. Eins ist sicher, Gott möchte unser ganzes Leben. Und deswegen heißt es in Römer 12 und dort Vers 1, ganz bekannte Worte auch, Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger, Logikos, euer vernünftiger Gottesdienst. Das größte Opfer, das wir bringen können, ist, dass wir uns selbst Gott geben. Und zwar so, wie wir sind. Dass wir erneuert werden in unserem Denken, und unserem Sinn, wie es dann später in Vers 2 heißt. Gehen wir zurück zu Petrus. 1. Petrus 2, Vers 6. Er zitiert jetzt hier tatsächlich diese alttestamentlichen Stellen, wie wir gesehen haben. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Damit macht Petrus deutlich, gemäß des Alten Testamentes gibt es nur eine Hoffnung, ein festes Fundament und das ist dieser Eckstein, der zwar vom ganzen Volk Israel damals verworfen worden ist, von Menschen verworfen, aber von Gott erwählt. Er war der Auserwählte Gottes, so an vielen Stellen der kostbare Gottes. Und wer das glaubt, der stolpert nicht über diesen Stein, sondern der findet in diesem Stein ein festes Fundament. Während die einen über den Stein stolpern und fallen, bauen die anderen auf diesem Stein und ihr Bau wird zu dem eigentlichen Tempel, dem geistlichen Tempel, in dem die geistlichen Opfer dargebracht werden. Ist Christus in deinem Leben ein Anstoß oder ein Fundament? Ist sein Kreuzestod der Eckstein deines Lebens oder etwas, über das du fällst? Für die Juden war Jesus ein echter Prüfstein. Sie hatten viel von dem Messias gesprochen. Aber der Messias war so anders, als sie sich ihn vorgestellt hatten. Die einzige Möglichkeit, von ihm zu profitieren, war, dass man dem Wort Gottes glaubte. Gegen die eigenen Wünsche, gegen die eigenen Erwartungen, gegen das, was man sah. Man sah ja nur einen Zimmermann aus Nazareth. Wer glaubte, wer das Wort beim Wort nahm, der wurde gerettet. Wer aber nicht glauben wollte, wem das zu einfach war, wer seine eigenen Vorstellungen nicht aufgeben wollte, der ist über diesen Prüfstein gestolpert. So ist es heute auch noch. Der simple Glaube rettet. Und Gott bringt uns immer wieder in die Situation, dass er uns prüft, ob wir aus dem Glauben leben oder ob uns das zum Anstoß wird. Wenn Dinge in dein Leben kommen, wenn du mit Dingen konfrontiert wirst, die du nicht verstehst und wo Gott dich bittet, einfach ihm zu glauben, aufgrund des Wortes, dann glaube ihm. Baue auf dieses feste Fundament, baue auf Christus. Vers 7 und 8 in 1. Petrus 2. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Gerade der ist zum Eckstein geworden. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben. Nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Die Verheißung Gottes, dass es ein Eckstein wird, ein Fundament, erfüllt sich nur, wenn wir dem Wort glauben. Das Entscheidende, wie die Kraft des Wortes, die Kraft der Verheißung in unserem Leben sich realisiert, ist, ob wir Gottes Wort beim Wort nehmen oder nicht. Petrus zeigt also hier, wie man im Glauben wachsen kann, wie man durch das Wort wachsen kann. Man muss es annehmen und man muss es glauben. Denn wer sich weigert zu glauben, der stolpert darüber. Vers 9 und 10. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Wenn er sagt, ihr aber, dann setzt er das in Kontrast zu denen, die bisher als das Volk Gottes galten, das Volk Israel, das Gott erwählt hat. Er sagt, sie haben sich geweigert zu glauben und deswegen sind sie über den Stein des Anstoßes gestolpert. Ihr aber, die ihr glaubt, die ihr als neugeborene Kindlein neugeboren seid, die ihr das kostbare Blut Jesu Christi glaubt, ihr seid jetzt das auserwählte Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Und damit bezieht er sich auf eine klassische, wichtige Stelle im Alten Testament in 2. Mose 19. 2. Mose 19 und dort Vers 5 und 6. Dort heißt es nämlich zu dem Volk Israel damals, wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet, also hier war eine Bedingung, und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Heute gibt es viele Leute, die glauben, dass Israel erwählt worden ist ohne Bedingung. Aber das stimmt nicht. Das Volk Israel ist mit einer Bedingung erwählt worden. Die Erwählung Israels hing an dieser Bedingung, wenn ihr wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt. Und als sie über den Stein des Anstoßes stolperten, weil sie nicht glauben wollten und weil die einzige Bedingung für Erlösung Glaube ist, nach Johannes 3, Vers 16, konnte Gott sie nicht länger das Volk Gottes sein lassen. Er konnte sie nicht länger das Evangelium verkündigen, weil das Evangelium nicht selbst annahmen. Sie können immer noch durch das Evangelium gerettet werden, keine Frage. Aber sie konnten nicht mehr die Verkündiger des Evangeliums sein und dafür hatte sie Gott überhaupt erst berufen. Es gibt keine Erwählung außerhalb der Verkündigung des Evangeliums. Gott erwählt niemanden als sein Volk, den er nicht das Evangelium verkündigen lässt. Das ist der einzige Grund überhaupt, als Volk Gottes erwählt zu sein. Es ist also absoluter Nonsens zu glauben, dass irgendein Volk ein erwähltes Volk Gottes ist, aber nicht die Aufgabe hat, das Evangelium zu verkündigen. Die Evangeliumsverkündigung ist der einzige Grund, warum Gott ein Volk erwählt, als das Volk Gottes das Evangelium ablehnt. Indem sie Christus, der das Evangelium ist, ablehnen, hat Gott das Reich Gottes, die Botschaft vom Reich Gottes, was das Evangelium war. Denn Jesus hat ja gesagt, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, hat er diese Botschaft von dem einen Volk genommen und dem anderen Volk gegeben und jetzt diesen Heiden durch Petrus sagen lassen, ihr aber seid ein heiliges Volk, ein Volk des Besitzes, ein königliches Priestertum. Das, was für das Volk Israel damals galt, gilt jetzt für euch. Die Erwählung, die für Israel galt, gilt jetzt für euch. Denn erwählt ist der Same Abrahams. Und der Same Abrahams, die Kinder Abrahams sind nicht die, die ethnisch von Abraham abstammen. Ansonsten wäre Ismael auch Teil der Erwählung oder Esau. Die Kinder Abrahams sind die, die die Werke Abrahams tun, die den Glauben an Christus haben, so sagt es Paulus im Galaterbrief eindeutig. Und dann heißt es hier, dass es einen Grund gibt, warum dieses Volk erwählt ist. In 1. Petrus 2, Vers 9. Damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Hier sehen wir also, dass tatsächlich der Grund der Erwählung der ist, das Evangelium zu verkündigen. Es gibt keinen anderen Grund. Und es heißt in Vers 10, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid, bezieht sich das auf eine Prophezeiung in Hosea. In Hosea 1 und dort Vers 10, Verzeihung, das ist in der deutschen Bibel Hosea 2, Vers 1. Da heißt es, und doch wird die Zahl der Kinder Israels werden wie der Sand am Meer, den man nicht messen noch zählen kann. Und es soll geschehen an dem Ort, wo zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk. Da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Viele lesen das und denken, dass hier eine Wiederherstellung des ethnischen Israels in irgendeine besondere Form gemeint ist. Aber Paulus unter Inspiration des Heiligen Geistes zeigt uns, was die Bedeutung dieser Stelle ist in Römer 9, Vers 25 und 26. Als solche hat er auch uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern auch aus den Heiden, wie er auch durch Hosea spricht. Ich will das mein Volk nennen, was nicht mein Volk war, und die Geliebte, die nicht Geliebte war. Und das soll geschehen an dem Ort, wo es zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, da sollen sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Petrus macht damit erneut deutlich, ihr, die ihr nicht ein Volk wart, seid jetzt das Volk Gottes, ihr seid die Erfüllung der Prophetie aus Hosea 1. Aber Volk Gottes zu sein, hat, wie gesagt, eine hohe Verantwortung. Jesaja 43 und dort Vers 21. Jesaja 43 und dort Vers 21. Das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Gott bildet das Volk, damit sie den Charakter, die Tugenden, wie Petrus das sagt, die Tugenden Gottes verkündigen. Wenn du Teil des Volkes Gottes bist, lieber Freund, liebe Freundin, dann nicht einfach nur, damit du in einem besonderen Club bist und einen reservierten Sitzplatz für den Himmel hast. Nein, du bist Mitglied des Volkes Gottes, um den Charakter Gottes, seine Tugenden, seinen Ruhm zu verkünden. Das ist der einzige Sinn, warum es eine Gemeinde überhaupt gibt. Jesaja 60 und dort ab Vers 1. Berühmte Verse, Jesaja 60, ab Vers 1. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und tiefes Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und Heidenvölker werden zu deinem Licht kommen und Könige zu dem Glanz, der über dir aufgeht. Lieber Freund, liebe Freundin, Gott fordert uns auf, als ein Volk uns aufzumachen, damit die Herrlichkeit seines Charakters sichtbar wird in der ganzen Welt. Jesus hat das gesagt in Matthäus 5 und dort Vers 16, wo es heißt, so soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Es reicht nicht allein, das Evangelium mit Worten zu bekennen. Es muss sichtbar sein vor den Menschen, dass wir veränderte Menschen sind, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen und von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Die Menschen werden zu Gott finden. Philipper 2, Vers 15 und 16. Philipper 2, Vers 15 und 16. Damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter in der Welt, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, mir zum Ruhm am Tag des Christus, dass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Paulus sagt, als untadelige Kinder zeigt inmitten dieser verdrehten Gesellschaft, sollt ihr sein wie ein Licht, indem ihr das Wort des Lebens darbietet, durch Verkündigung und durch Ausleben. Letzter Vers, Epheser 5 und dort ab Vers 8. Epheser 5 und dort ab Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Was für eine schöne Zusammenfassung der Gedanken, die wir heute in dieser Lektion besprochen haben. Vers 9. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, legt sie ab aus eurem Leben und seid ein Zeugnis für den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Lieber Freund, liebe Freundin, möchtest du mit Gottes Hilfe so leben, dass sichtbar wird, dass du zu Gottes Endzeitvolk, seinem Bundesvolk gehörst. Möchtest du die Tugenden Gottes verkündigen, der du selbst einmal in der Finsternis gewesen bist? Möchtest du die Werke der Finsternis ablegen und das unverfälschte Wort aufsaugen, um darin zu wachsen? Möchtest du auf den Fels Christus bauen, statt darüber zu stolpern, indem du einfach dem glaubst, was sein Wort sagt? Gott segne deine Entscheidung. Nächste Woche wollen wir den Petrus weiter studieren und wir laden euch herzlich an, dann wieder einzuschalten. Bis dahin wünschen wir euch Gottes Segen und viel Freude im Studium seines Wortes. Amen.